Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Doppelbrett, dem Podcast mit Sandra und
Micha.
Hallo Micha.
Hi Sandra.
Schön mal wieder von dir zu hören.
Das Kompliment kann ich nur erwidern und ich muss sagen, ich wusste gar nicht mehr, wir haben schon so viele Folgen gemacht, ich kam schon völlig durcheinander, bei welcher Nummer wir heute schon sind.
Ja, ich musste auch ganz schön überlegen im Vorfeld. Ja, lang hat's gedauert.
Ja.
Die Messe ist vorbei und wir reden heute über ein Messespiel, weil das machen ja schließlich alle anderen, ne?
Reden wir über die Messe?
Können wir ja auch noch ein bisschen machen, aber ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über eines der wenigen Spiele, die wir auch zusammengespielt haben sogar schon.
Auf der Messe?
Nicht auf der Messe. Nicht auf der Messe. Über welches Spiel reden wir heute? Verrat's uns.
Wir reden heute über Terraforming Mystica. Terraforming Mars, Entschuldigung.
Genau, Terraforming Mars ist ja im Prinzip schon ein altes Spiel, ne? Ist schon aus 2016.
2016?
Ja, ich meine.
Stimmt, weil es hat den Deutschen Spielepreis 2017 gewonnen, ne? Ja, ist richtig. Ich erinnere mich.
Wir sind super vorbereitet.
Ja, wie immer.
Ist wie immer, klar. Genau.
Wir überspielen das, das merken die nicht.
Wir schneiden das raus, ne? zurück zum Spiel. Soll ich mal erklären, um was es geht?
Anna, erklär
oder
doch mal bitte.
Möchtest du vorher noch was anderes zum Spiel sagen?
Nee. Also, doch, natürlich. Wir müssen ja noch sagen, von wem das ist. Von den Brüdern Frixelius, Jakob und Isaac.
Im Eigenverlag sozusagen erschien ursprünglich und auf Deutsch vom Schwerkraftverlag dann umgesetzt und vertrieben.
Das stimmt. Die beiden Brüder, der eine quasi sind beides die Spielautoren und der Isaac quasi, der hat die Illustration noch dazu gemacht. Und das ist so ein One-Time-Wonder, weil, oder? Ich meine, das Einzige, was ich noch gefunden habe von dem Jakob Frixelius, ist das After the Virus von 2017, was ich nie selbst gespielt habe und das nicht beurteilen kann. Aber sonst haben die nichts mehr weitergemacht, oder?
Nee, die waren ja mit Erweiterungen beschäftigt für Terraforming Mars, ne? Aber ich wüsste auch sonst kein Spiel, das stimmt.
Hast du eine Erweiterung von denen?
Ich habe Preludium und habe mir auf der Messe jetzt am Stand vom Verlag noch die Kolonienerweiterung geholt. Hast du eine Erweiterung?
Okay. Mm-mm. Ich stehe überhaupt nicht auf Erweiterung.
Ach, die Preludium ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Man kommt so ein bisschen schneller rein ins Spiel, weil man mehr Startressourcen hat.
Ja, also wie gesagt, ich bin generell nicht so der Erweiterungstyp, von daher habe ich mir das hierbei auch gar nicht erst angetan.
Das Grundspiel bietet ja eigentlich auch genug, ne? Aber bevor wir jetzt hier in die Bewertung des Spiels einsteigen, würde ich dann doch nochmal schnell kurz erklären, um was es geht. Einverstanden?
Ja, okay. Ich freue mich. Ja, sehr gerne.
Gut. Also, Terraforming Mars ist ein kartenbasiertes Spiel. Es wird in Runden gespielt und zwar so lange, bis die globalen Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, bis der Mars so gestaltet ist, dass Leben möglich ist. Das heißt, es müssen genügend Ozeane auf dem Mars sein, es muss ausreichend Sauerstoff vorhanden sein und die Temperatur muss eine bestimmte Gradzahl erreicht haben. Gespielt wird in Runden, die in dem Spiel Generationen genannt werden und jede Runde oder jede Generation besteht aus 4 Phasen. Am Anfang vom Spiel bekommt jeder einen Konzern, da kann er aus 2 zufällig zugewiesenen einen wählen. Konzerne geben so ein bisschen die Startbedingungen vor und sind unterschiedlich. Für Anfänger gibt es eben dann noch diese Anfängerkonzerne, die so ein bisschen mehr Grundressourcen geben und man nicht gleich so viel überlegen muss, in welche Richtung man spielen möchte. Jeder bekommt 10 Karten, davon kann man kaufen, so viel man möchte. Jede Karte kostet 3 Megacredits. Megacredits ist die Währung im Spiel. Die erste Phase ist schnell erklärt, das ist die Startspielerphase. Da wird eigentlich nur der Startspielmarker weitergegeben und der Generationenmarker um ein Feld vorgesetzt, wobei das eigentlich nur im Solospiel von Bedeutung ist. Die zweite Phase ist die Forschungsphase, in der zieht jeder Spieler 4 Karten. Und wie am Anfang vom Spiel kann man für 3 Megacredits sich jede Karte kaufen, die man haben möchte. Da gibt es die Variante, dass man Karten draften kann. Das heißt, ich ziehe 4 Karten, nehme eine, gebe 3 nach links weiter und bekomme 3 von rechts. Und das geht dann so lange weiter, bis jeder wieder 4 Karten hat. Dauert ein bisschen länger, ist aber meiner Meinung nach schon empfehlenswert, weil ich glaube, die Karten dann gerechter verteilt werden. So, diese ersten 2 Phasen, die entfallen in der ersten Runde. Da wird gleich mit der dritten Phase gestartet. Das ist die Aktionsphase, das ist die Hauptphase. Und die geht so lang, bis jeder gepasst hat. Und jeder kann, wenn er dran ist, 1 bis 2 Züge machen. Es gibt 7 verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Mal so ganz kurz erklärt. Die erste ist eine Karte aus der Hand spielen. Dafür muss ich die Kosten bezahlen können, die das Ausspielen kostet. Also ich zahle immer 2-mal pro Karte. Einmal zum Kaufen in der zweiten Phase und einmal beim Ausspielen in der dritten Phase. Die Bedingungen, die manche Karten haben, müssen erfüllt sein. Zum Beispiel der Sauerstoffgehalt muss 6% betragen. Ja, gibt drei Arten von Karten, grüne, blaue und rote. Die grünen sind selbstständige Karten, die werden offen abgelegt, wenn sie ausgespielt sind, sodass alle Symbole sichtbar sind. Die roten Karten sind Ereigniskarten, die werden dann verdeckt abgelegt, sobald sie ausgespielt sind. Und die blauen Karten, die haben noch einen anhaltenden Effekt oder zusätzliche Aktionsmöglichkeiten, die man einmal pro Runde nutzen kann. Das ist im Endeffekt dann auch die zweite Aktionsmöglichkeit. Ich kann eine Aktion auf einer blauen Karte wählen, wie gesagt, einmal pro Generation. Dritte Möglichkeit, ich kann ein sogenanntes Standardprojekt wählen. Das heißt, ich kann Ozeane oder Städte zum Beispiel auf dem Mars realisieren oder ein Kraftwerk bauen. Des Weiteren kann ich Meilensteine beanspruchen. Da müssen einfach bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel gibt es einen Meilenstein als Gärtner. Da muss ich mindestens drei eigene Grünflächenblättchen auf dem Mars haben, um den Meilenstein beanspruchen zu können. Die kosten 8 Megacredits und sind am Schluss 5 Siegpunkte wert. Ähnliches gilt für Auszeichnungen finanzieren. Das ist im Endeffekt so ähnlich. Zum Beispiel, wenn ich die meisten Wärmeressourcenmarker am Ende des Spiels habe, kann ich die Auszeichnung Wärmetechniker bekommen. Gibt auch 5 Siegpunkte am Schluss. Dann kann ich als nächste Aktion 8 Pflanzen in ein Grünflächenblättchen umwandeln. Das erhöht dann offenbar den Sauerstoff. Ich kann 8 Wärmeressourcen in einen Temperaturanstieg investieren um 2 Grad. Und jeder Spieler, der hat auf dem Playerboard vor sich liegen, auf dem er eben seine Ressourcen sammelt und die er über die Produktionsphase, über die Karten erhält. Produktionsphase ist die letzte Phase im Spiel, wenn also alle Spieler gepasst haben, dann wird zuerst vorhandene Energie in Wärme umgewandelt. Und zwar werden dann die Ressourcen auf dem Spielertableau vom Energiefeld einfach auf das Wärmefeld rübergeschoben. Jeder erhält Megacredits in Höhe von seinem Terraforming-Wert, da komme ich gleich noch zu, und seiner Megacredits-Produktion. Und eben die Ressourcen, die es sonst noch gibt, das sind Stahl, Titan, Pflanzen, Energie und Wärme. Der Terraforming-Wert, der ist am Start 20 für alle und er bildet auch die Basis für die Siegpunkte und eben den Megacredits-Erhalt. Immer wenn ich die globalen Parameter verändere, also die Temperatur erhöhe, den Sauerstoff erhöhe oder einen Ozean lege, erhöht er sich oder es gibt eben noch bestimmte Karten, über denen man den auch erhöhen kann. Der ist am Schluss auch im Prinzip die Basis für die Siegpunkte. Das Spiel endet, wie schon gesagt, wenn alle Parameter erfüllt sind und dann wird der Terraforming-Wert als Basis herangenommen und dazu werden dann Siegpunkte aus Grünflächen und Städten, die man auf dem Mars gebaut hat, aus Auszeichnungen und Meilensteinen dazu addiert und einzelne Karten geben auch noch Siegpunkte. Ja, so viel mal in Kürze zum Spiel. Fällt dir noch was ein, was ich vergessen habe?
Also ich kann dem nichts hinzufügen. Das war eine astreine Erklärung, muss ich sagen.
Das freut mich. Ja. Ist ja immer schwierig, so ein Spiel auf die Schnelle zu erklären.
Ja, dafür hast du es aber sehr, sehr gut gemacht.
Dafür habe ich auch sehr, sehr gut geübt. Ja. Fangen wir doch mal an. Was gefällt dir denn so an dem Spiel?
Also, was mir an dem Spiel gefällt, sind vor allen Dingen die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, Siegpunkte oder Terraforming-Punkte zu machen. Oder letztendlich, es gibt nicht die eine Strategie, die zum Spielsieg führen kann, sondern man kann sich auf viele, viele verschiedene Dinge konzentrieren. Viele Grünflächen bauen oder sich eben auch auf Karten konzentrieren. Zum Beispiel, es gibt ja Karten, mit denen man selbst Siegpunkte generieren kann durch Anhäufung von zum Beispiel Mikroben auf den Karten oder Tieren oder sowas. Da gibt es ja wirklich ganze Fülle an verschiedenen Sachen, die man ausprobieren kann. Ne? Das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut.
Ja, also ich muss sagen, das ist auch das, was mir an dem Spiel eigentlich am meisten gefällt. Das ist eine totale Varianz bietet, dass ich auch je nachdem, welchen Konzern ich am Anfang habe, vielleicht mir auch eine andere Strategie überlegen muss, wie ich vielleicht gern wollte. Also es gibt so einen Eco-Konzern, da ist es halt sinnvoll, auf Grünflächenblättchen zu gehen oder auf überhaupt alles Ökologische, weil das mehr Vorteile, mehr Punkte bringt. Ja, und auch gerade diese verschiedenen Startbedingungen eben, die finde ich schon auch ganz gut. Und was mir gut gefällt ist noch, obwohl das normalerweise für mich gar nicht so wichtig ist, ist, dass es echt wirklich schön thematisch ist. Also es ist irgendwie so rundum stimmig für mich, so diese Parameter, die man dann erhöhen muss und man so das Gefühl hat, ja, jetzt ist Leben möglich auf dem Mars, jetzt ist die Mission erfüllt. Das finde ich schon schön.
Das stimmt, das ist ein sehr, sehr thematisches Spiel, da hast du recht. Aber um mal bei diesem Thema, Thematik zu bleiben, was sagst du denn dazu, dass die Illustrationen auf den Karten sehr, sehr unterschiedlich sind, von Zeichnungen bis hin zu, naja, wirklichen so Fotografien? Ich erinnere mich immer an diese Haustierkarte, wo dieser, ich weiß nicht mehr, was es für eine Rasse ist, wahrscheinlich ein Zwergspitzpudel oder irgendwie sowas. Aber was sagst du dazu?
Ist mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Also hat es mich anscheinend auf jeden Fall nicht gestört.
Nee, stört mich jetzt auch nicht. Es wirkt, also ich sage jetzt auch, mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn ich beim Lesen in verschiedenen Foren nicht drüber gestolpert wäre, aber einige Leute empfinden das als sehr billig zum Beispiel. Ne? Mhm. Kann ich gar nicht sagen. Es sind, glaube ich, auch, was ich gemeint habe zu lesen, dass da die Gebrüder Frexilus auch Familienmitglieder auf den Fotos mit verewigt haben irgendwo.
Das habe ich auch, meine ich, irgendwo gelesen, ja.
Was ja eigentlich eine ganz, ganz pfiffige Idee ist, ne? Also ich finde das eigentlich nicht schlecht.
Nö, ich finde das auch gut. Und ich meine, man muss halt schon auch sehen, dass die das damals ja im Eigenverlag rausgegeben haben. Und wenn man allein die Kartenfülle sieht, muss das ja trotz allem eine Riesenarbeit gewesen sein und auch finanziell schon nicht ganz so billig, denke ich mal.
Ja, es gibt ja jede Karte nur ein einziges Mal. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einen Drucksatz von verschiedenen Karten hat in verschiedenen Spielerfarben dann, sondern wirklich jede Karte einzigartig ist. Das ist schon, glaube ich, ein ziemlicher Aufwand gewesen.
Ich glaube auch ein Gefühl.
Übrigens.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Ja.
Ja, sprechen Sie jetzt.
Übrigens, ein Grund, glaube ich auch, um ein bisschen abzuschweifen, auf der Messe ist ja das Carnival of Monsters, glaube ich, vorgestellt worden. Oder ich weiß nicht, ob es schon erhältlich war.
Doch.
Und das ist ja mal...
Wir haben es schon gespielt, wir haben es mitgebracht auch von der Messe.
Ah ja, guck mal da. Und das war mal ein Kickstarter. Mhm. Der ja gescheitert ist, aufgrund, die haben ganz viele Zeichner oder Gestalter ins Boot geholt, die damals oder immer noch, weiß ich nicht, Magic-Karten illustriert haben. Und das hat auch anscheinend viele, viele verschiedene Karten. Und das Projekt ist daran gescheitert irgendwo, dass man sich mit den Kosten, glaube ich, total übernommen hatte, weil da jede Karte wie illustriert werden musste und das so namhafte Leute waren. Und von daher finde ich es einfach ganz gut, wenn die das selbst irgendwie das Problem so gelöst haben, dass es halt passt.
Ja, ich finde auch. Also ich finde, die Karten sehen jetzt auch nicht billig aus bei Terraforming Mars. Und
bis auf den Zwergspitzpudel.
Den ich wahrscheinlich einfach noch nie in der Hand hatte. Also ich muss sagen, das ist ein Spiel, da wünsche ich mir immer eine Kartenmischmaschine. gefühlt immer die gleichen Karten habe. Ich kann so viel mischen, wie ich will. Ich weiß nicht, wie viele Karten sind es. 130, 150? Also es ist auf jeden Fall echt ein Stapel.
Ich weiß es gar nicht genau.
Ich weiß es auch nicht, nee.
Wir haben uns gut vorbereitet, wie immer.
Wie immer, genau. Ja, das Problem ist, dass wir ja irgendwie vor 5 Wochen schon aufnehmen wollten und mein Kurzzeitgedächtnis jetzt alles wieder vergessen hat.
Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, worum es... Ich dachte, wir sprechen über Terra Mystica, aber naja.
Ja. Jetzt musst du halt improvisieren, passt schon.
Ja, das kriegen wir immer hin.
Eben.
Hast du eigentlich... diese Playerboards da, also irgendwie erweiterte Playerboards aus Holz zum Beispiel oder welche mit Vertiefung?
Also ich habe mir jetzt auf der Messe welche gekauft. Die sind wirklich gut. Also die haben Vertiefungen drin und sind auch schön gestaltet. Hm. Und die waren jetzt vergleichsweise billig. Also die sind, glaube ich, ihr Geld wert. Also weil ich habe mir irgendwann mal so einen Plastikaufsatz sozusagen geholt fürs Playerboard, aber der ist dann auch immer verrutscht. Da ist so ein festes jetzt sicher besser.
Hm. Ja, weil hat man schon tausendmal irgendwie gesagt, aber natürlich müssen wir auch noch drauf rumreiten. Das Material ist jetzt nicht so das Beste. Ne? Also diese dünnen Pappplättchen, da wo man seine Würfelchen drauf platzieren muss, wenn man anstößt, verschiebt man immer die Hälfte und die Würfel an sich sind ja auch jetzt nicht wirklich eine herausragende Qualität, was kann man jetzt nicht wirklich sagen. Ne? Wenn da abgeplatzte Ecken und sowas, ne, das ist ja nicht nur eine Seltenheit, sondern gehört ja an. Das ist halt bei vielen Würfeln halt der Fall. Ne?
Da habe ich aber tatsächlich erst vor kurzem irgendwo was gelesen, dass wirklich alle Ecken im Prinzip, also alle Würfel an einer Ecke so eine Art aufgeplatztes Teil haben, dass das aber irgendeinen Produktionsgrund hatte. Also dass das aber wohl schon denen auch bewusst war, als sie die so verpackt haben, dass das so ist. Aber ich krieg's jetzt leider nicht mehr zusammen, aus welchem Grund das so war.
Ja, ich meine, für das, wenn man halt ein Spiel heutzutage kauft, dann, weiß nicht, erwartet man schon so ein bisschen Qualitätsware, sage ich mal, oder dass die Leute über solche Sachen nachdenken halt eben, ne? Das, also, was, wenn so Würfelchen dann nicht so gut aussehen oder irgendwie da so abgeplatzte Ecken sind, das stört mich jetzt eigentlich weniger, aber wenn es die Spielbarkeit einschränkt, wenn du auf diesen dünnen Papptableaus dann die Würfelchen drauflegst und einer stößt an den Tisch oder du stößt an das Tableau und alles ist verschoben und kannst es nicht mehr hinkriegen, wie, wo, welcher Würfel lag, dann ist das schon ärgerlich, finde ich, ne?
Ja, ich finde auch, und es passiert wirklich auch so schnell, dass du mit dem Ärmel einfach irgendwie da drüber kommst und wieder irgendwas verschoben hast. Also das ist auch eines der wenigen Kritikpunkte, die ich habe an dem Spiel. Es gibt ja jetzt eine Erweiterung, die rauskam zur Messe, ein Kickstarter. Da sind ja eben die neuen, besseren Playerboards drin gewesen, nur in der deutschen Umsetzung eben nicht vom Schwerkraftverlag. Deswegen war ich ganz froh, dass die separat angeboten wurden beim schwedischen Verlag, genau.
Ikea,
genau. Ja, okay. Und was mir noch gefällt, ist der Solo-Modus. Also ich glaube, das ist mit Abstand das Spiel, was ich am häufigsten solo gespielt habe. Was ich dann immer wieder merke, wenn ich es dann doch mal zu zweit oder zu dritt spiele, weil der Solo-Modus ein bisschen anders ist. Und zwar muss man da die globalen Parameter in 14 Runden erfüllen, was ganz schön schwierig ist, weil man meistens erst so ab Runde 10 so richtig in Fahrt kommt, dass man genug Ressourcen hat, dass man da mal so ein bisschen mehr machen kann. Und das gefällt mir aber wirklich sehr gut, weil es auch so anstrengend ist und so schwierig und man nicht immer sofort das Ziel erreicht.
Mhm. Ja, ich habe den auch ein paar Mal gespielt. Ja, Solo habe ich ein paar Mal gemacht, aber jetzt nicht durchzelebriert, aber der war ganz nett auf jeden Fall.
Ja, ich habe ja hier immer noch eine Challenge laufen mit mir selber sozusagen. Einmal mit jedem Konzern den Solo-Modus gewinnen. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende des zweiten Jahres, seit ich angefangen habe. Ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres dann schaffe. Ich glaube, wir fehlen noch 4 Konzerne.
Ja, das ist doch machbar.
Das ist machbar, ja. Aber es sind immer so viele andere Spiele, die man spielen muss. Das ist das Problem.
Ja, die Spielindustrie schläft einfach nie.
Nee, zu viel Neues, zu viel Schönes.
Ja. Was ich gut finde noch an dem Spiel, ist die Interaktion. Ich bin ein Interaktionsmensch und wenn man so solitär vor sich hin puzzelt, das mag ich nicht so sehr. Aber hier finde ich es passend auf jeden Fall. Vor allen Dingen der Wettlauf um die einzelnen Auszeichnungen quasi, das finde ich schon mal ziemlich gut, weil die sind für mich, finde ich, die oft spielentscheidend. Mhm. Und auch die Besiedlung des Mars, wo man eben sich gegenseitig Felder wegnehmen kann oder eher besiedeln kann als der andere. Das sind so Sachen, das ist eine schöne Art von Interaktion. Was mir nicht so gefällt, sind halt diese Karten, mit denen man direkt beim anderen was kaputt machen kann. Mit den Absturz des Daimios oder wie das Ding heißt und dass man dann da Pflanzen zerstören kann beim anderen. Das ist schon ziemlich mies, aber ich sag mal, das sind, glaube ich, auch nicht so viele Karten. Ich glaube, die kann man an 2 Händen abzählen und zur Not kann man die dann auch noch rausnehmen. Aber ansonsten hat das eine schöne Art von Interaktion.
Ja, finde ich auch. Also es hat nicht zu viel Interaktion, aber genügend, würde ich auch sagen. Aber da geht's mir wie dir, die Karten, wo man den Gegner direkt irgendwie ärgern oder schaden kann, die bräuchte ich jetzt auch nicht. Meistens kaufe ich die dann auch nicht, was mir dann aber nichts bringt, weil die Gegner die dann kaufen.
Ja. Also das braucht man dann schon so ein bisschen Frusttoleranz, finde ich. Ne? Wenn man dann sich was aufbaut und auf einmal macht jemand seine 4 Pflanzen kaputt, das ist schon ärgerlich irgendwo.
Ja, gerade so am Anfang, wenn man noch nicht so viel Startressourcen hat in dem Bereich und du hast ja mühsam was zusammengesammelt und dann kommt einer und sagt, Age ist weg. Mhm. Aber gut, vielleicht wäre es auch ohne Interaktion dann auch wieder langweilig. Keine Ahnung.
Ja, meiner Meinung nach entsteht genug Interaktion durch das Besiedeln und den Wettlauf um die Auszeichnung zum Beispiel. Das wird mir schon reichen. Aber wenn man die Karten, ich habe die meistens dann einfach rausgedraftet. Ich habe die dann bei mir behalten und habe die dann einfach rausgeschmissen, nicht gekauft. Dann waren sie halt auch weg. Da gibt es ja auch wirklich 2 richtige Lager. Die einen sind fürs Draften und die anderen sagen, nö, Draften ist langweilig. Ihr draftet immer?
Also ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt, aber eigentlich nur einmal ohne Draften, ja. Weil ich finde es schon, also das ist so auch so ein Negativaspekt für mich an dem Spiel. Es ist schon auch ein bisschen glückslastig, was die Karten angeht. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass es etwas ausgeglichener ist, wenn man draftet. Und wenn es schnelle Spieler sind, dann ist es jetzt ja auch nicht so viel länger, weil die eigenen muss ich mir ja auch erstmal angucken und überlegen, welche kaufe ich und welche werfe ich wieder ab. Also ich hatte eine Solo-Partie, da kamen nur Schrottkarten und da hatte ich echt irgendwann keine Lust mehr. Also es war aber extrem. Und alleine kann man ja nicht viel ändern, da kann man nicht mit sich selber draften. Also da musste ich dann durch, aber da hatte ich keine Chance. Also.
Ich muss sagen, wir haben also auch immer gedraftet. Und ich kann die andere Seite aber auch ganz gut verstehen, die sagen, dass es durchaus einen Reiz ausmacht, aus dem, was du halt eben bekommst, irgendwas rauszumachen. Das ist auch reizvoll, aber ich gehöre eher auch zur Draften-Fraktion.
Ja, ich habe letzt im Zusammenhang mit einem anderen Spiel aber auch irgendwann mal gelesen, dass es im Endeffekt eigentlich nur für die Psyche ist, das Draften. das mal so ohne Draften sozusagen genau das Gleiche erreicht. Man hat gefühlt einfach nur die besseren Karten, wenn man draftet. Fand ich auch einen interessanten Ansatz, wollte ich jetzt aber auch noch nicht mal austesten oder kann natürlich sein, dass es wirklich sich auf das ganze Spiel dann vielleicht auch anders wieder ausgleicht, keine Ahnung.
Das stimmt. Was noch gut ist, finde ich eine gute Ikonografie. Die Symbolik ist top.
Das
stimmt. Nach ein paar Partien ist es wirklich selbsterklärend, ob man eben sein Einkommen an Pflanzen erhöht oder ob man direkt Pflanzen bekommt oder ob man welche bezahlen muss oder eben auch auf den Karten, kann ich die Karte schon ausspielen, nicht mehr ausspielen, sind die Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Das ist, haben sie wirklich gut gemacht.
Haben sie gut gemacht, wobei die Karten schon auch eine Fülle von Informationen liefern und gerade für die erste Partie finde ich manchmal auch ein Hindernis darstellen. Bis man dann geguckt hat, was muss ich bezahlen, was brauche ich an Grundvoraussetzungen, was kriege ich dafür, dann ist ja immer noch, was ja eigentlich sehr schön ist, ein bisschen Text dabei, der jetzt eher nur informatorischen Charakter hat. Also ich weiß, die ersten ein, zwei Partien habe ich mich da echt schwer getan. Hinterher fragt man sich dann immer, warum, aber ich finde, die Einstiegshürde ist nicht ganz so einfach.
Ja, wahrscheinlich auch, weil du eben extrem viele Möglichkeiten hast, dich auch in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Nach zwei, drei Partien kennt man so den Grundtenor vieler Karten und dann kann man sich schon auf irgendwas konzentrieren. Aber am Anfang ist es halt wirklich schwierig, das stimmt schon.
Ich hasse. Ich muss zugeben, es ist ja mein absolutes Lieblingsspiel.
Echt?
Doch.
Da muss ich mir gleich nochmal was einschütten.
Dann schütt dir mal was ein. Ich glaube, das würde ich immer spielen, also egal, wann man mich fragt. Aber was ich wirklich einen Nachteil finde und deswegen auch nicht in jeder meiner Spielegruppen bis jetzt auf den Tisch gebracht habe, ist, dass es schleppend losgeht. Also, dass man 3-4 Runden braucht, bis mal irgendwie so ein bisschen Action ist, sage ich mal, auf dem Spielbrett, bis mal man die ersten Ressourcen hat, damit man auch wirklich mal was Größeres kaufen kann an Karten, dass man mal was auslegen kann. Ich finde, das schleppt sich schon am Anfang. Das finde ich so ein bisschen schade.
Ja, bei uns laufen die meisten Partien halt so, jeder baut sich eine Art Motor auf aus verschiedenen Karten, die er vor sich hinlegt und dann ist auf dem Mars noch gar nichts los und dann so ab der Hälfte des Spiels, da kippt das dann fangen alle wie wild an, auf dem Mars irgendwas zu basteln.
Ja, also so ähnlich geht es bei uns auch. Aber am Anfang ist es deswegen wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen solitär, weil einfach jeder so mit seinen Karten vor sich hinspielt.
Auf BoardGameGeek ist das Spiel auf dem 3. Platz. Also wenn das dein Lieblingsspiel ist, dann ist es wahrscheinlich gerechtfertigt für dich, oder?
Auf jeden Fall. Also es könnte natürlich noch ein bisschen weiter oben sein für mich, aber nö, passt schon.
Ich glaube, da sind nur noch, Gloomhaven ist nur noch drüber und das andere weiß ich gar nicht mehr, was da noch drüber ist.
Weiß ich jetzt auch nicht, ich war schon länger nicht mehr schauen. Nö, aber ja, also ich mag das einfach gern A wegen dem Solo-Modus und B, weil es eben auch immer Varianz bietet. Weil keine Runde irgendwie ist wie die andere. Das macht immer wieder Spaß. Wo würdest du es bei dir so in der Skala einreihen? Top 10, Top 20?
Ich finde es schwierig. Also spielerisch hat das Spiel wirklich wenig Mängel. Es macht sehr, sehr viel richtig. Ich würde es jederzeit mitspielen, ich würde es aber nicht vorschlagen. Und es hat bei mir und in der Spielegruppe nie so richtig gezündet. Also das ist aber rein, also das, wie gesagt, an objektiven Kriterien ist es ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ja, es wird bei mir auch aus der Sammlung wieder rausfliegen.
Ach nee, das geht doch nicht.
Ja, leider.
Oh nee. Also das hat bei mir einen Platz auf ewig.
Ja.
Aber ich muss zugeben,
ich kann das auch gut verstehen.
Ich mag das Thema auch. Also das hängt sicher auch damit noch zusammen, dass das ein Thema ist, was ich gern mag.
Und ja.
Dann ist es auch noch so schön thematisch umgesetzt. Deswegen passt es für mich wirklich so. Ist rundum stimmig sozusagen.
Ja, ich kann dem auch, also ich kann super verstehen, warum das vielen, vielen gefällt. Und es ist bei mir eben, wie gesagt, auch nur das Thema, was mich jetzt nicht wirklich so interessiert. Und so kartenbasierte Spiele ist auch eher so nicht so meins. Von daher ist es eine reine persönlicher Geschmack, dass es halt wieder rausfliegt. Aber ich muss neidlos anerkennen, dass es wirklich ein gutes Spiel ist, das viel, viel richtig macht.
Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eines der wenigen Spiele, die wir zusammen gespielt haben. Wir haben es online gespielt und ich finde die App-Umsetzung, die ist auch sehr, sehr gut gelungen.
Ja, das stimmt auch. Ich weiß gar nicht, ist die auch von Digidiced? Ich weiß das gar nicht genau.
Das haben wir über Steam gespielt, oder? Aber ob die dann, keine Ahnung.
Na, ist ja egal. Jedenfalls ist egal, die online finde ich auch gut. Ich würde es, wie gesagt, auch jederzeit mitspielen. Oder auch, wenn es jemand analog vorschlagen würde. Aber bei uns in der Runde ist es auch nie gut, bei allen nicht gut angekommen. Bis auf bei einem, aber wenn ich das vorgeschlagen hatte, dann immer, nee, doch lieber was anderes. Mhm. Und ich glaube, es lag auch so ein bisschen, dass es halt eben, wie du schon beschrieben hast, dass es erst Fahrt aufnehmen muss.
Ja, ich finde schon, gerade für Gruppen ab 3 oder 4 ist es schon auch so ein Hindernis, finde ich. Zu zweit geht es dann immer noch relativ schnell. Und da finde ich halt diese Präludium-Erweiterung wirklich nicht schlecht. Da kriegt jeder noch Startressourcen zusätzlich und man hat einfach von Anfang an mehr Aktionsmöglichkeiten. Das macht sich dann echt bezahlt.
Also du würdest diese Präludium-Erweiterung dann wirklich auch empfehlen können?
Ja, also ich glaube, ich würde auch nicht mehr ohne spielen wollen, muss ich sagen.
Ah, na sieh mal an, okay. Na ja, Erweiterung ganz selten bei mir, dass sie mal irgendwas kommt, aber...
Ja gut, die lohnt sich jetzt für dich wahrscheinlich auch weniger, wenn du das Spiel sowieso nicht behalten willst.
Ich spiele nur die Erweiterung.
Oder so. Die geht dann schneller.
Genau. Ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich das nicht ohne das Basisspiel spielen kann. Ich spiele, wie ich will.
Ja, dann
ich schreibe Zahlen auf, wohin ich will.
Ja. Ich mache da Wasser hin, wohin ich will, ne?
Richtig, ja. Ja.
Wenn es in die Badewanne ist.
Richtig. Mhm. Sehr schön. Ich habe nichts mehr zu sagen zum Spiel.
Ja, ich glaube, ich bin auch durch. Dann beenden wir das Thema.
Ja.
Und kommen dann jetzt zu unserem zweiten Teil, nämlich den Büchern zum Spiel. Und da bin ich ja
Medien.
Medien? Ich dachte, okay.
Ja, Medien.
Medien zum Spiel.
Machen wir immer Bücher?
Nö, wir hatten bis jetzt immer Bücher, das stimmt, aber wir haben gesagt Medien zum Spiel. Ich war jetzt nur etwas irritiert, weil ich dachte, du hast ein Buch gelesen, aber vielleicht hast du dich ja auch nochmal umentschieden, deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen und frage, was fiel dir spontan zu diesem Spiel ein? An Buch, Film oder Musik, CD?
Ich habe eine Musik-CD gehört.
Bei dir bin ich auf alles gefasst.
Ich habe tatsächlicherweise ein Buch gelesen, wieder mal. Und das Buch heißt Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus.
Oh, schön.
Ja, ich hatte eigentlich einen wissenschaftlichen Astronomie-Roman erwartet und war dann sehr überrascht, dass es darum gar nicht ging.
Oh, ja. Du hast aber dann den Klappentext nicht gelesen, oder? Vorher?
Bücher haben Klappentexte? Mhm. Ah ja, stimmt. Siehst du auch. Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen vorher. Ist nicht so schlimm. Jedenfalls, der Autor ist Chris Evatt und das Buch ist, meins ist zumindest beim Piper Verlag erschienen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wie viele Seiten das hat, wie ich mich dadurch gequält habe. 167 Seiten. In dem Buch geht es um verschiedene Geschlechtereigenschaften und Verhaltensweisen, die typisch für Mann und Frau sind. Und Chris Evatt arbeitet sich hier an verschiedenen Kategorien dann daran ab. Das Buch ist zwar aus dem Jahr 2003, aber angesichts der laufenden Gender-Debatten hat es natürlich kaum an Aktualität verloren. Irgendwo, ne? Und Chris Evatt versucht das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich aufzuarbeiten, zitiert dann auch manchmal so Studien und versucht dann auch den zu der Zeit aktuellen Forschungsstand zusammenzutragen. Zusätzlich ist es auch so eine Art, so ein bisschen so ein Ratgeber. Evatt gibt dann noch Tipps zum Umgang mit dem anderen Geschlecht. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein neuer Tiefpunkt der Literatur, die ich bisher gelesen habe. Ich halte von dem Buch wirklich überhaupt gar nichts. Also, naja. Auch das tolle Vorwort von John Gray, der Männer sind anders, Frauen auch geschrieben hat, hat das jetzt nicht mehr geändert. Also meiner Meinung nach hat jeder Mensch individuelle Eigenschaften und diese lassen sich nur sehr begrenzt auf ein Geschlecht runterbrechen. Und naja, den wissenschaftlichen Ansatz, den Evatt hier so ein bisschen versucht darzustellen, den halte ich auch für einen Witz. Ja, also es ist stellenweise recht kurzweilig und witzig geschrieben, aber insgesamt kann ich es nicht empfehlen.
Gut, das ist eine eindeutige Nicht-Empfehlung sozusagen.
Ja.
Ich muss zugeben, ich habe es zwar irgendwann mal irgendwo liegen sehen und habe nur den Titel gelesen und hat jetzt aber nicht gedacht, dass es überhaupt einen annähernd wissenschaftlichen Ansatz hat. Also ich ging da vom Titel sowieso schon von was total Trivialem irgendwie aus.
Ja, das ist hier aber Trivago-Literatur, Trivialliteratur. Das ist ein Kolportage-Ratgeber.
Ein Kolportage-Roman. Oh, du hast aufgepasst letztes Mal.
Oh ja. Okay, gut. Vielleicht bist du, hast du was Besseres gefunden?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe was gelesen, was ich normalerweise nicht so gern lese, und zwar ein Fantasy-Roman. Und zwar habe ich die Mars-Chroniken gelesen. Die sind von Ray Bradbury, der auch Fahrenheit 451 geschrieben hat. Das ist sein bekanntestes Buch und ist 1950 erschienen und die deutsche Erstausgabe allerdings erst 1972. Das Ding hatte 384 Seiten und im Endeffekt, also 1950 geschrieben, berichtet es von der Kolonisierung des Marses 1999 bis 2026. Ja, und es ging dann los im ersten Kapitel irgendwie, dass es auf der, weiß gar nicht, dass es im Winter plötzlich heiß wird oder dass im Sommer plötzlich schneit, ich weiß schon gar nicht mehr, aber es war irgendwie so komisch, dass ich schon gedacht habe, na, was habe ich da gelesen? Und im zweiten Kapitel wurde dann aber so ein Ehepaar auf dem Mars in den Vordergrund gestellt und da gab es dann die schöne Frage, meinst du, auf der Erde gibt es Leben? Und dann antwortet der Mann, nee, das kann nicht sein, da ist viel zu viel Sauerstoff. Und da hat mich das Buch dann irgendwie doch gehabt, relativ schnell. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, falls das irgendjemand lesen möchte. Es ist Fantasy, aber es ist doch irgendwie real und es wird genauso beschrieben im Endeffekt eine Erkundungsmission auf dem Mars und dann wie die ersten Leute Fuß fassen, ja, und wie sie dann zum Teil zumindest zurück auf die Erde zurückgehen. Und es ist so, wie man sich das auch wirklich vorstellt, wie das passieren könnte, wenn wir jetzt anfangen würden, den Mars zu erobern, mit all den guten und schlechten Eigenschaften, die man sich da so vorstellen kann. Also es ist irgendwie erschreckend real geschrieben, fand ich, dafür, dass es Fantasy war und 1950 wahrscheinlich eine Marsentdeckung doch noch in weiter, weiter Ferne war. Ja. Aber hat mir wieder erwarten sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Das wäre doch dann was für mich.
Das ist sicher was für dich. Und es wurde auch, die Info habe ich extra für dich da noch herausgesucht, mit Rock Hudson und Maria Schell in einer Miniserie im ZDF in den 80er Jahren verfilmt. Also du kannst dir auch den Film dazu anschauen. Die Marschroniken.
Achso,
genau. Kannst du auch, aber die war nicht auf dem Mars, da bin ich mir sicher.
Die sahen aber so aus in den 80ern.
Stimmt.
Als wären die vom Mars.
Ja, aber könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt.
Dann gucke ich mal. Ich gucke mir mal die ZDF-Ausstrahlung an.
Guck mal, ob du die noch irgendwo findest, ja.
Ach, bestimmt. Antiquariat.
Bestimmt, ja. Ja, so viel zu meinem Buch. Also wie gesagt, kann ich empfehlen für alle, die gern Fantasy lesen. Und dann ist es thematisch ein schön passendes Buch zum Spiel.
Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Fantasy und Science Fiction?
Nö, also...
Ich frage mich nämlich immer, weil man spricht ja, im Prinzip ist das... Oh, jetzt wahrscheinlich jetzt verlieren wir die Hälfte von unseren vier Hörern.
Wahrscheinlich. Der anderen Hälfte ist es hoffentlich egal.
Ja, genau. Oh nein, aber ich sag mal, also Science Fiction sagt man ja immer, wenn das irgendwie was mit Weltraum und sowas zu tun hat und Fantasy ist immer sowas Mittelalterliches, aber im Prinzip ist es doch eigentlich völlig Wumpe.
Ich hätte jetzt vom Wortstamm wahrscheinlich eher gedacht, ja, dass Science Fiction irgendwas ist, wenn eben was Wissenschaftliches sozusagen fiktiv umgesetzt wird, also wie so ein Zukunftsroman oder so. Mhm. Die sind halt oft im Weltraum, klar. Ja, müssten wir mal nachlesen.
Das ist eine Hausaufgabe an unsere Hörer und die können uns dann in den Kommentaren darüber aufklären, den Unterschied zwischen Science Fiction und Fantasy.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich möchte auch erleuchtet werden.
Genau, und die Hörer können ja schließlich auch was tun, ne? Sich nicht nur berieseln lassen.
Richtig, wenn sie nicht schon eingeschlafen sind.
Hoffen wir mal nicht.
Nein, nicht bei diesem spannenden Thema.
Genau. Ja, der Mars ist ja auch irgendwie immer noch in der Spielewelt sehr aktuell. Jetzt kam On Mars raus.
Das ist ein Lacerda-Spiel, ne?
Ich habe es gar nicht angeschaut, nee. Mehr wie den Titel kann ich gar nichts zu sagen. Aber ja, es gab noch so ein paar mehr Planetenspiele, ne?
Ja, auf jeden Fall On Mars habe ich gesehen und es war zu Marspreisen erhältlich auch.
Wolltest du nicht kaufen?
Nee, dafür kannst du dir ja vier andere Spiele kaufen.
Das ist natürlich ein Argument.
Ja. Mal gucken, ob es wirklich gut ist. Dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, so Weltraum ist jetzt auch nicht wirklich meins.
Ja, ich mag es schon, aber ich muss deswegen nicht jedes Weltraumspiel haben.
Andere Planetenspiele hast du noch erwähnt? Was gab es da noch?
Ich überlege jetzt, The Crew ist ja im Endeffekt auch so ein Planetenspiel, meine ich zumindest, ne?
The Who?
The Crew.
Ach, die Crew?
Mhm.
Ja, habe ich mir auch nicht angeguckt.
Habe ich mir nicht angeguckt.
Aber wird hochgelobt.
Blind bestellt. Das dürfte irgendwann demnächst kommen, ja.
Ja, das wird viel gelobt.
Ja, also habe ich auch nur Gutes gehört. Ja, siehst du mal, ich meine, ich bin noch an ein, zwei Planetenspielen vorbeigelaufen. Hab's aber schon wieder vergessen.
Das macht nichts, solange die noch kommen und du die noch spielst.
Ja, ich spiele ja derweil erstmal Terraforming Mars. Ich habe ja jetzt eine neue Erweiterung, die ich austesten kann. Und die neuen Playerboards.
Na, jetzt kann's richtig losgehen. Spielst du das denn noch regelmäßig auch in der Gruppe?
Eher ganz unregelmäßig, also so ab und zu mal. Aber das liegt einfach daran, dass wir ja immer irgendwie so viele neue Spiele haben, die dann gespielt werden müssen, dass man irgendwie gar nicht mehr dazukommt, die Spiele.
Das ist schon fast ein Zwang, ne?
Ich weiß auch nicht, aber Naja, so ist es halt.
Na, ich hab jetzt erstmal hier groß aussortiert. Ich habe bestimmt 80 Spiele rausgeschmissen aus dem Schrank.
Boah, ja. Nicht schlecht.
Die kommen alle weg. Ja, da bin ich mal gespannt. Also schön ausgedünnt, jetzt ist wieder Platz da und jetzt müssen die Neuheiten getestet werden, damit die auch schnell wieder rausfliegen können. Ich bin nicht so der Spielebehalter, glaube ich, Typ.
Ich glaube, da bin ich zu sehr Schwabe. Wenn ich das dann kaufe und nur einmal spiele und dann wieder verkaufe, da ist mir mein Verlust zu hoch. Also.
Ja, aber die Zeit ist mir zu schade, um schlechte Spiele mehr als ein- bis zweimal zu spielen irgendwie.
Also schlechte Spiele gebe ich tatsächlich auch relativ schnell mal wieder ab, aber so viel ist geil. Ich habe letztens auch mal durchgeschaut, aber da war relativ wenig, von dem ich mich jetzt trennen würde oder werde.
Ja, guck mal da, wenn wir mal jetzt Bilanz ziehen, von den 4 Spielen, die wir besprochen haben, habe ich nur 1 behalten. Und du alle 4, ne? Naja, guck mal, wie das am Ende ausgeht, nach der 348. Folge.
Werde ich wahrscheinlich immer noch alle behalten haben und zwischenzeitlich eine neue Wohnung bezogen haben oder so.
Ja. Genau. Du wirst einen Container anmieten müssen, um die ganzen dann irgendwie unterzubringen.
Ja, ich habe ja schon sozusagen bei 2 Spielgruppen und noch bei anderen Freunden Spiele ausgelagert. Also ich leihe denen dann immer ganz großzügig.
Ah ja.
Aber die muss ich dann hier schon nicht unterbringen. Das ist ganz praktisch.
So läuft das.
Klar. Man muss nur wissen, wie.
Ja, das stimmt. Oder man sortiert mal einfach mal richtig alles aus. Raus damit.
Ach ja, irgendwann. Aber noch ist Platz.
Noch ist Platz, noch muss aufgefüllt werden. Eines Tages.
Eines Tages.
Eines Tages.
Wenn ich nicht mehr laufen kann in meiner Wohnung, dann sortiere ich auch aus.
Und das letzte Spiel dann so vor dem Bett aufgestapelt hast und dann gefangen bist.
Wenn ich nicht mehr aus meinem Bett komme, dann fange ich an, um mein Bett herum auszumisten.
Dann wird das gemacht.
Ja, ist ja auch gemein, ne? Du misst es aus und ich habe wieder 2 Spiele mehr dadurch. Also.
Das stimmt. Ich habe übrigens noch mehr, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das machen wir aber away from the micro.
Gut, ja. Was hast du denn in Essen so gekauft? Erzähl mal.
Oh, ich habe mir eigentlich, das Einzige, was ich mit Essen eigentlich kaufen wollte, das war Kitchen Rush. Das ist ja 2017, ist der Kickstarter gelaufen und das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was dann also die Pegasus hat anscheinend die Rechte gekauft und hat das jetzt rausgebracht und das ist wirklich gut. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist echt Klamauk-Party-Spiel, aber es ist wirklich witzig umgesetzt. Mhm. Ja, und ich habe noch New Dale habe ich noch mitgenommen. Das ist ja auch dieses Jahr neu rausgekommen, ein Pfister-Spiel. Mhm. Ich habe mein Auf der Walz abholen können.
Ah, endlich.
Ich habe noch Trismegistus mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Das bin auch mal gespannt.
Ja, das habe ich diese Woche gespielt, aber ich sage jetzt nicht so viel dazu. Bild dir mal deine eigene Meinung.
Ich habe es ja schon, ich habe schon gelesen.
Du hast schon gelesen, ja. Aber ich habe es ja jetzt auch nur das eine Mal gespielt, also von dem her gesehen. Gebe ich dem Spiel auf jeden Fall noch eine zweite Chance.
Ja, aber es war schon sehr, sehr, naja.
Es ist anstrengend.
Ausufernd sein.
Ich glaube, es ist sehr echt anstrengend und kleinteilig irgendwie. Und man hat so viele Möglichkeiten und so wenig Zeit, wie in so vielen Spielen halt. Aber es ist optisch sehr schön.
Das ist doch schon mal, das reicht dann aus.
Ja, also es hat schöne Playerboards und eine schöne Grafik. Bin mal gespannt, wie es dir gefällt.
Ich brauche noch ein bisschen, um es zu testen wahrscheinlich. Wird noch ein bisschen dauern. Aber zwei Messeneuheiten, also eben neben Kitchen Rush, was ich definitiv behalten werde, weil ich es gut finde, habe ich noch Coffee Roaster. Es ist ein reines Solitärspiel und ist auch super Bombe. Ist wirklich gut. Das gefällt mir auch gut, wird auch bleiben auf jeden Fall.
Hast du schon gespielt also?
Habe ich schon gespielt, ja. Und wie gesagt, Echos First Continent, das wird jetzt am Donnerstag mal getestet. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mal schauen, wir werden sehen. Und bei dir?
Ich habe mir Cooper Island geholt und Maracaibo. Cooper Island habe ich jetzt einmal gespielt. Das ist auch nicht ganz so einfach zu spielen. Und es ist irgendwie am Schluss dann schon leicht komisch, wenn man dann mit 7 Siegpunkten gewinnt, weil man gefühlt in anderen Spielen ja in der ersten Runde schon 20 Siegpunkte kriegt. Da ist bestimmt noch Luft nach oben. Maracaibo habe ich noch nicht gespielt. Was habe ich noch mitgenommen? Lass mich mal überlegen. Genau, ich habe noch King's Dilemma mit. Da hatte ich eine schöne Proberunde auf der Messe und auch schon eine Gruppe gefunden, die das mit mir spielt. Und Yggdrasil habe ich noch mit. Das ist auch ein kooperatives Spiel mit einem wunderschönen grafisch gestalteten 3D-Baum, der Weltenbaum, wo es im Prinzip halt darum geht, zusammen als Götter zu bestehen. Ja, also ich habe jetzt zweimal das Eingangsszenario gespielt. Das ist einfach relativ einfach. Aber da gibt es eben auch verschiedene Kampagnen, die über 4-5 Runden jeweils laufen. Ich glaube 6 Kampagnen. Da hoffe ich, dass die dann ein bisschen spannender sind. Aber so vom Spielgefühl her fühlt es sich auf jeden Fall schon mal toll an.
Prima.
Das war, und dann habe ich noch, da bin ich auch sehr gespannt drauf, Glenmore 2 mir abgeholt, den Kickstarter. Der sieht schon auch sehr schön aus, genau. Matthias Kramer Spiel, was jetzt neu und ein bisschen erweitert nochmal aufgelegt wurde.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du berichtest, weil ich habe weder Glenmore 1 noch Glenmore 2 irgendwie, bist mir voll an mir vorbeigegangen irgendwie.
Also ich habe Glenmore 1 tatsächlich auch erst dieses Jahr entdeckt und auch nur einmal so gespielt und ansonsten online. Aber das gefällt mir vom Spielprinzip wirklich gut, muss ich sagen. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also das ist das, was ich wahrscheinlich als nächstes in einer meiner Spielegruppen dann auf den Tisch bringen werde.
Da musst du mal berichten.
Das werde ich tun.
Ansonsten fand ich, die Messe dieses Jahr war weniger wegen Spielen, sondern eben, ich fand einfach das Leute-Treffen hat schon irgendwie einen wichtigeren Stellenwert als fast schon die Spiele, muss ich sagen.
Das stimmt. Ich habe dieses Jahr auch relativ viele Leute getroffen und das war wirklich schön. Das
ist wie so eine Art Klassentreffen manchmal, finde ich schon.
Das stimmt, ja. Du warst auch bei Meet & Play, ne?
Ich war Meet & Play auch, ja. Das ist auch eine Veranstaltung, die auch wirklich wächst. Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, war das in so einem kleinen, war eine Art Klassenzimmer und dieses Jahr schon im Europa-Saal da. Das ist schon, wird auch gut angenommen. Das war echt voll. Mhm. Sehr schön. Also das gönne ich den Veranstaltern auch, dass es echt gut läuft. Nicht gut.
Ja, da habe ich es leider nicht hingeschafft, aber vielleicht nächstes Jahr dann.
Bestimmt. Nächstes Jahr treten wir da als Doppelbrett-Podcast, als die Stars auf.
Als die Stars. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Schauen wir mal.
Ja, so ein bisschen Selbstüberschätzung, das tut immer gut. Da kann man morgens leichter aufstehen. Bringt einem Schwung für den Tag.
Ah ja. Da denke ich jetzt mal drüber nach. Das probiere ich morgen mal.
Doch, morgen früh mal einen Fuß aus dem Bett stellen und sagen, also den Partner dann wecken und sagen, heute werde ich Großes vollbringen. Zack, da kriegst du gleich eine und dann bist du wieder geerdet.
Gut, du sprichst aus Erfahrung, schätze ich mal.
Natürlich nicht, natürlich nicht.
Okay. Du sagst das extra immer schon leise, nur dass keiner hört, ne?
Ja, ich flüstere das immer in den Raum. So wie den Namen des Podcasts beim Intro.
Genauso laut, dass man es da nicht hört, ne?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, wir waren jetzt besser Schluss.
Ja, jetzt ist wieder Schluss, Feierabend. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld.
Genau. Und für alle, die bis jetzt zugehört haben, großes Kompliment.
Ja, wir müssen eigentlich einen Warnhinweis noch rausgeben. Also das müssen wir voranstellen, eigentlich vorneweg. Also wenn man den Podcast hört, über längere Zeit, bei der Autofahrt zum Beispiel, könnte man unwiederbringlich das Bedürfnis verspüren, rechts in die Leitplanke zu fahren.
Du willst also unsere letzten Hörer dann auch noch irgendwie loswerden?
Die zwei. Ich bin geblieben.
Ich merke schon.
Schön.
Ja.
Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Es reicht.
Ihr merkt, es kommt nichts mehr Gescheites bei rum. Wir machen jetzt Schluss.
Es kommt nichts. Jetzt ist Schluss, Freunde.
Jetzt ist Schluss.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.